Und heute zu Gast Thorsten Hennig-Thurau, Professor für Marketing und Media an der Universität Münster, Autor des Buchs Entertainment Science und akademischer Direktor des XR Lab am Münster Marketing Center. Viel Spaß mit der Folge.
Warum soll ich denn eigentlich ins Metaverse? Ja, warum soll ich das eigentlich tun? Heute habe ich einen Artikel gelesen bei TM3, glaube ich, das, wo der gesagt hat, ich war im Metaverse, was er meinte, war Decentraland, ich war im Decentraland und es war total langweilig da.
Herzlich willkommen im Podcast, Thorsten Hennig-Thurau.
Ja, willkommen. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und dass ich über viele spannende Dinge rede und versuche, mich nicht zu ausführlich zu äußern, sondern auch, dass man nicht gleich abschaltet. Ja.
Ist das eine Berufskrankheit? Fragezeichen. Weil zur Einordnung, du bist Professor für Media und Marketing an der Uni Münster. Deswegen liegt es irgendwie nah auf den ersten Blick.
Ja, das ist immer die Frage nach dem Ei und dem Huhn und so. Ja. Also ist man Professor geworden, weil man so viel redet und gerne redet oder andersherum. Ja, ich würde mal sagen, dass wir meine Familie jetzt nicht fragen, wie die Kausalitätsrichtung hier dann eigentlich ist. Nein, es ist schon so, tatsächlich, wenn man sehr, sehr viel redet, auch interaktiv versucht, im Hörsaal was zu machen. Aber man ist natürlich immer derjenige, der gestaltet, so wie du jetzt heute das Gespräch gestaltest. Dann hat man eine Neigung einfach, also pass auf, dass ich das Gespräch nicht übernehme, aber ich bin sicher, du wirst dem
entgegentreten. Ne?
Ganz genau, das wirst du tun.
Ja. Ja, sehr gut. Du hast auch gerade schon Interaktivität in den Mund genommen. Worum soll sich heute drehen? Sicherlich auch um die Transformation der Lehre und des Marketings, aber alles unter dem Stichwort, was passiert eigentlich im Metaverse? Der Podcast adressiert ja primär die Themen rund das Web 3. Wir können das Metaverse nicht mehr wegdiskutieren und die Implikationen dessen auf Marketing, aber natürlich auch auf Lehre, Forschung etc., aber auch auf unsere Gesellschaft. Das soll heute das Thema sein. Wir sind im Vorgespräch schon so ein bisschen in die Reise der Transformation auch der Uni und der Lehre eingegangen. Du sitzt jetzt bei dir im Homeoffice und ich fand ganz spannend das Bild, was du auch gemalt hast bezüglich der Veränderung der Lehre. Vielleicht hol uns einmal ganz kurz ab in die Arbeit von dir vor 2 Jahren und auch den Wandel, den der externe Schock Corona dadurch genommen hat, und vielleicht enden wir dann ja schon beim Thema Metaverse, Fragezeichen.
Ja, das können wir, ich versuche das mal ganz, ganz kurz zu machen. Ich war halt einer, der die Bühne liebt. Ich laufe im Hörsaal von vorne nach hinten und auf der Bühne überhaupt. Das konnte man dann ja nicht mehr. Man konnte eigentlich nur noch im eigenen Hause laufen oder durch den Wald, der an dem Haus an irgendwo mal angrenzt, so. Dann hat ein Kollege Zoom entdeckt, hat uns darauf sozusagen versorgt damit. Wir haben 2 Jahre lang mit Zoom quasi den Unterhalter gemacht, den informierenden Unterhalter. Nein, das mache ich auch sehr gerne, habe ich getan, kleine Videos gedreht zum Start, solche Dinge und eben viel versucht und sehr interaktiv und redet. Hat auch toll funktioniert. Und das, was ich dann festgestellt habe, ist eben, das Ganze erschöpft sich aber. Es ist sehr flach, wie eben zweidimensionale Dinge nun mal die Angewohnheit haben, flach zu sein. Und es erschöpft nicht nur sich, sondern ich erschöpfe auch diejenigen, die da zuhören. Das habe ich gemerkt und bin selbst auch erschöpft dann gewesen. Und dann kam sozusagen durch eine glückliche Fügung jemand, der auch erschöpft war und sagte, ich schicke dir jetzt etwas zu, ein Headset, und wir treffen uns morgen Abend im Metaverse. Damals hieß das noch nicht Metaverse, damals hieß das in Altspace. So, und ich habe keine Ahnung gehabt, was das ist, und ich muss dazu sagen, ich bin aber ein Junkie, der liebt Science-Fiction, Dystopien und VR, und habe von Fassbinder Welt am Draht gesehen und habe Matrix natürlich eingesogen und all solche Dinge. Und war aber total groggy, hatte diese Kiste da vor mir auf dem Tisch stehen, und 18 Uhr ging es los und ich, boah, ja, zu Hause, aber habe ich dann trotzdem aufgemacht, weil das ist ja auch der Freunde, der Kollege, dem kannst du ja auch nicht einfach das zurückschicken, weil das ist ja wirklich total unhöflich. Und dann habe ich es aufgesetzt und war total geflasht. Dann bin ich wie ein Irrer durchs Büro gelaufen, also wir haben so einen Büroflur und habe gesagt, ist noch jemand da, ist noch jemand da, müsst ihr euch mal angucken. War Corona-Zeiten, also mit Maske und alles. Und hab das dann aufgesetzt und angeguckt und habe mich dann mit, ja, zum ersten Mal in der sozialen Welt, in dem Metaverse, getroffen und an einer Führung teilgenommen. Die hat bei mir nur 25 Minuten gedauert. Da war nämlich der Akku leer, den hatte ich nicht geladen, weil ich ja gar nicht eigentlich vorhatte, das zu tun. Ja, und seitdem bin ich fasziniert und ja.
Ja. Wann war das zur Einordnung?
Dezember 2020, das war okay. Genau. Und wir haben tatsächlich 2 Monate später, also wir haben dann, Dezember ist ja gut, weil da hat man ja noch Restgeld und das muss ja raus. Und das haben wir dann auch gefunden und haben eben dann unser Experimental Reality Lab ins Leben gerufen damit. Ja, und seitdem versuchen wir eben die Lehre und viele andere Dinge, um eine dritte Dimension und vor allen Dingen um die soziale Dimension zu erweitern.
Ja, hol uns vielleicht zu eurem Lab am Marketing Center der Uni auch nochmal ab. Was ist da genau das Ziel? Das ist gerade schon leicht angeschnitten. Und ich glaube, das Metaverse ist ständig in Wandel, deswegen wird sich das Ziel sicherlich auch sukzessive verändern. Aber was ist so das übergeordnete Bild, was ihr damit verfolgt?
Genau, jetzt steht auf der Website sozusagen, we research oder we try to make sense of the metaverse. Bis vor ein paar Wochen stand da halt, we try to make sense of virtual realities, ne? Ja. Of experimental realities haben wir das genannt. Genau, also das, was wir aber meinen, ist genau das. Es ist eines der unspektakulärsten Labore der Welt, weil es ja virtuell ist. Ja, also das ist ja nichts, das kann man alles nicht sehen, wenn man da hinkommt. Nein, wir haben eine ganze Reihe an Quest 2 angeschafft. Und was wir machen, ist, dass wir jetzt Lehrveranstaltungen, entweder klassische Vorlesungsformate oder Übungsformate oder auch jetzt zum ersten Mal ein vollständiges Seminar sozusagen in der virtuellen Realität, im Metaverse, in ganz verschiedenen Plätzen im Metaverse veranstalten, dass wir kleine sonstige Diskussionsveranstaltungen machen, dass wir Führungen durchs Metaverse machen, Erkundungen machen, nicht zuletzt auch mit dem großen Vorteil, dass ich ein bisschen weiß, wie es da eigentlich so aussieht und dass das eben keine Vision ist im eigentlichen Sinne, sondern ganz schön real, so real wie Virtualität sein kann.
Die Frage, was Virtualität angesprochen ist, ja, wenn ich mich jetzt als Gegner positionieren würde und sagen würde, ja, warum brauche ich das ganze Virtuelle? Warum brauche ich denn überhaupt das Metaverse? Also was war bei euch die Intention zu sagen, so neben deiner Faszination ganz sicher, was war die Intention, das ins Leben zu rufen?
Ja, ich bin ja Marketingprofessor. Und jetzt gibt es beim Marketing diejenigen, die finden Marketing deshalb toll, weil sie das mit Hard Selling verwechseln. Weil du sagst, ist egal, gib mir irgendwas und ich verscherbel das. Ja. Und ein richtig toller Forscher hat mal gesagt, eigentlich richtig gutes Marketing dann, wenn du deine ganze Distributionsabteilung oder ganzen Vertrieb auflösen kannst und die Leute zu dir kommen. Ja. Und weil du nämlich was hast, was sie gerne hätten. Und das ist tatsächlich etwas, was mich fest überzeugt oder was mich immer umtreibt. Und deshalb ist diese Frage, was hat das Metaverse eigentlich? Das ist die entscheidende. Und die habe ich mir auch gestellt. Und ich wusste in dem Moment, als ich da reingegangen bin und diesen Moment hatte, wusste ich, okay, ich kann es nicht erklären in dem Moment, ja, im Dezember 2020. Ich kann es überhaupt nicht erklären. Was ist denn das? Das ist ja, aber da ist was ganz Großes. So oder ist was ganz Spektakuläres. Und das ist tatsächlich genau der Punkt, wo wir sagen, also das müssen wir verstehen, weil wenn man sagt, das Metaverse ist sozusagen eine Zukunft, ja, ein Teil der Zukunft, dann muss es den Menschen, den Nutzern, muss es Werte schaffen. Und die ganze Diskussion, die jetzt, oder ein Großteil der Diskussion, die jetzt stattfindet, ist eine Diskussion, die ist grotesk, meines Erachtens absurd, weil sie den Menschen, den Nutzer, nämlich außer Acht lässt, weil sie gar nicht diese Frage stellt, wo ist denn eigentlich der Wert? Warum soll ich denn eigentlich ins Metaverse? Ja, warum soll ich das eigentlich tun? Heute habe ich einen Artikel gelesen bei TM3, glaube ich, wo der gesagt hat, ich war im Metaverse, was er meinte, war Decentraland, und es war total langweilig da. Und das ist vollkommen richtig. Und da muss man sich eben die Frage stellen, wozu soll ich da eigentlich hin? Und das ist die Frage, mit der wir uns beschäftigen. Wo ist eigentlich der Nutzen, den die Anwender haben? Also wenn ich jetzt anfange, das, wo ich überall den Nutzen sehe, dann kommen wir zu nichts. Ich glaube, da musst du mich eher durchführen, dass wir das machen. Aber insgesamt ist es eben so, wenn ich mir vorstelle, also vielleicht nur ein ganz kleines Beispiel in der Lehre in Bezug auf Unterricht. Ich habe eben dieses Seminar gehabt, das waren 13 Studierende, Masterstudierende, die auch für ihre Vorträge, die sie dort in Horizon Workrooms gehalten haben, die da bewertet worden sind. Also es war nicht so, dass es jetzt so eine Spaßveranstaltung ist, wo man sagt, haha, das finden wir alle ganz lustig und schick und so. Guck mal, wie bunt dein Avatar ist. Sondern das war richtig Noten. Ne? Also damit geht es darum, später im Job, ne, welche Note hast denn du gehabt? So, und das hängt dann davon ab, wie du da vorgetragen hast zum Teil. Und also wir haben das gehabt und dann ist die Atmosphäre war spektakulär für mich. Mir war einfach spektakulär. Wir haben dort an diesem Tisch gesessen, wir haben präsentiert, wir haben diskutiert. Und das danach gab es einen Vortragsslot. Der war auch klasse, der Vortrag. Aber der ganz große Unterschied war die Stille. Die Stille im Hörsaal ist schlimm, im digitalen Hörsaal. Für den Dozenten schlimm, für alle Teilnehmer schlimm. Ja. Es ist ja so wie in einem Vakuum, in dem man ist. Es ist ja alles Lebendige ist rausgesaugt. Ja, es ist ja totale Stille. Und wenn ich das erlebe, was macht das Leben an? Du hast eben ein kleines Ja oder irgend sowas gesagt. Also diese ganz kleinen Geräusche, die wir, solche Sachen, all diese Dinge, die machen das Leben aus und die machen Interaktionen aus, so. Die machen das Soziale aus. So, und nicht das war und das kann das Metaverse, das kann uns Interaktionen geben, die nicht one-to-many und stille sind, sondern die wirklich lebendig sind, die emotional sind. Das war für mich der ganz große Nutzen, den ich dort hatte, in dieser Konstellation, die wir dort gehabt haben.
Ich finde auch super spannend, was du sagst vor dem Hintergrund, dass ich glaube, so wie ich es wahrnehme, viele dazu neigen zu sagen, entweder oder. Entweder reale Welt oder digitale Welt. Aber am Ende ist es doch wahrscheinlich auch eine Art Hybridlösung und es wird sich zeigen, an welchen Punkten das Metaverse wirklich einen Mehrwert stiften wird.
Ja, das ist aber auch ein deutsches Ding, glaube ich. Na, es gibt auch Amerikaner, die sind, aber das ist auch schon ist schon spektakulär. Und deshalb hat Frau Merkel irgendwie erst 2014 mitbekommen, dass es das Internet gibt. und deshalb haben unsere Schulen so unfassbar versagt, weil man der Meinung ist, in dem Moment, wo man den Schülern ein elektronisches Endgerät, digitales Endgerät in die Hand gibt, dann ist sozusagen alles zu Ende, weil dann werden die ja die Sonne nicht mehr auf der Haut spüren wollen. Ja, das ist ein Gedanke, das ist ein unfassbare, also damit ist ein unfassbares, ich finde, das ist eine Feigheit, die man hat und eine Angst vor sich selbst, dass man sagt, gib mir das, weil dann werde ich verloren sein. Das ist so wirklich, wenn man keinen Wein anfasst, weil man sagt, oh Gott, wenn ich den jetzt mag, dann saufe ich ja nur noch. Ja, was ist das denn? Also das ist ja eine solche Schwäche, die man hat, die wir offensichtlich als deutsche Gesellschaft noch mal mehr haben als manch anderer und die wirklich uns echt im Wege steht. Aber diese Diskussion, um das zu sagen, ja, natürlich wird das Metaverse nicht das Leben ersetzen. Es wird auch Zuckerberg sagt, it's going to the successor, sagt er, der Nachfolger des Mobile Internet, glaube ich auch nicht. Ne? Also wir wollen ja nicht dann immer da rumlaufen. Wir werden unser Handy behalten, ob es ein Handy ist und ob es dann irgendwie irgendwas anderes ist, aber das werden wir ja behalten. Aber es ist eben eine weitere Form, bei der wir uns treffen, ja, und bei der wir Dinge tun, die uns Spaß bringen, die uns Vergnügen bereiten, die uns weiterbringen. Und jetzt ökonomisch betrachtet, immer dann, wenn uns etwas Spaß bringt, sind wir bereit dafür zu zahlen. Immer, wenn wir etwas für nützlich halten, sind wir bereit dafür zu zahlen. Und genau so sieht das aus. Ja, ich muss sagen, mir scheint hier gerade die echte Sonne in mein Gesicht, die ich seit 4 Wochen nicht gesehen habe. Ja, ja. Außer in der VR. Wir haben einen eigenen Beach, in dem die Sonne auch auf uns strahlt, an unserem, ja, also virtuell. Nein, aber diese Sonne genieße ich so. Und natürlich ist der Spaziergang im Wald den kann das Metaverse nicht ersetzen. Aber ganz vieles anderes kann es ersetzen, weil viele andere Dinge, die in 2D und mit Schweiß und so verbunden sind, die sind nicht dadurch gut, dass sie mit Schweiß sind und in 2D oder in sozusagen in physisch. Ja, das ist was anderes.
Mhm. Ich habe einen spannenden Kommentar auf LinkedIn von dir gesehen, wo du so sinngemäß schreibst, hätte man 95 der Leute nach ihrem Interesse am Internet gefragt, was wäre rausgekommen? Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Verbindung auch an der Stelle, weil wir jetzt ja gerade wieder so diese Hürde sehen. Wir sind relativ am Anfang der ganzen Entwicklung. Diese mentale Hürde, diese kulturelle Frage, wie gehe ich eigentlich mit Innovation um? Und du schreibst in Kommentar, hast du weiterhin geschrieben, dass es ein Netzwerkeffekt-Konzept par excellence ist. Vielleicht magst du das kurz erläutern in dem Kontext.
Genau, also Netzwerkeffekte ist das Besondere an der ganzen digitalen Ökonomie oder ein Großteil der diese sogenannten Winner-Takes-All-Märkte basieren darauf, dass eben sozusagen der Nutzen eines Produktes davon abhängt, wie viel andere es auch nutzen. Das ist schon beim Telefon relativ intuitiv, war beim Mobiltelefon so und all diese digitalen Telefone, nicht digital, aber viele digitale Plattformen, digitale Welten basieren alle darauf, dass die erst mit vielen Nutzern Spaß machen, ne? Oder einfach Nutzen bereiten. So muss ja nicht immer Spaß sein. Aber genau das meine ich damit. Und ich glaube, dass wir, was mich wundert im Moment, ich kenne Menschen und ich habe ja auch im Bekanntenkreis nicht nur Innovatoren. Und ich denke immer, Leute, seid doch ein bisschen, ihr müsst das ja gar nicht mögen. Ihr müsst auch am Ende gar nicht sagen, das ist was für mich oder ist nichts für mich. Ihr müsst das gar nicht sagen. Aber guckt es euch doch mal an. Ja, also guckt es euch doch mal an. Und das werden Dinge gesagt, also mein Lieblingsargument muss ich auch einmal loswerden hier ist, ich war schon bei Second Life und das war schon scheiße. So, das war so ein Statement 2003. Also erstmal ist Second Life hat immer noch ziemlich gute Nutzerbasis, die finden das total toll. Die fanden nur diese Invasion der Normalos, fanden die total seltsam. So, jetzt aber die Frage, was sagt uns eigentlich, dass die Menschen alle nicht in Second Life glücklich geworden sind oder die große Masse da nicht zu Hause geworden ist? Was sagt uns das eigentlich aus über das, was jetzt ist? Für mich ist das Bild dann, hat das Erfolgschancen, dieses Elektroauto und so? Und da denke ich halt, wenn Sie mal zum Beispiel so die Serie The Nick, eine wunderbare Serie von Steven Soderbergh, Krankenhaus New York, The Nick war das Krankenhaus, ein Krankenhaus in New York, in Manhattan, das spielt um Anfang des 20. Jahrhunderts, 1915 oder so. Und die fahren damit, was fahren die da rum? Kutschen, aber einer bringt was Neues. Wissen Sie was? Ein Elektroauto. Und die fahren ja alle mit Elektroautos rum. So, und für mich ist das Bild, wenn ich jetzt sage, so ja, mit dem Metaverse kann das nichts werden, weil Second Life halt nicht funktioniert. Das ist genau das Gleiche, wenn man sagt, nee, Elektroautos, der Musk, das wird nie funktionieren, weil das hat damals schon nicht funktioniert. Und es ist, für mich ist das das Bild, wo ich sage, die Autos haben, die Batterien waren einfach nicht ausgereift. Nichts war ausgereift. Ja, die sind immer eingefroren, die haben irgendwie sonst wie alles Mist, ja. So, vollkommen klar, ist halt, war keine ausgereifte Technologie. Ist die Technologie heute, ist das E-Auto heute ausgereift? Was heißt das schon? Aber es funktioniert ja offensichtlich nicht so schlecht. So, und das ist das, was ich eben erfahre. Setzt euch diese Headsets auf, ja, trefft euch mit Leuten da drin, geht mal rein, ja, und guckt euch das mal an. Und dann könnt ihr sagen, nö, das macht nicht, macht keinen Sinn. Aber doch bitte nicht sagen, vor 20 Jahren gab es das schon mal. Da hat das schon nicht funktioniert. Deshalb kann es heute nicht funktionieren. Das ist doch Blödsinn.
Vor dem Hintergrund dieser Aversion vor dem Metaverse, hätte ich fast gesagt, stellt sich ja zwangsläufig die Frage, haben wir jetzt schon gegen die USA verloren? Ich glaube, sehr, sehr viele Innovationen aus dem Bereich, die sich rund um das Thema Web3 drehen, auch NFTs und Co., schauen wir immer nach Amerika. Wir kennen das aus der ganzen Welt, dieser Winner-Takes-It-All-Mentalität. Alle großen Tech-Konzerne kommen aus den USA. Sind wir jetzt schon so weit, dass wir jetzt schon sagen können, das Metaverse etc. liegen schon in den USA, da haben wir schon den Zug verpasst? Oder wie siehst du gerade den Entwicklungsstand in Deutschland, in Europa, was das Thema angeht?
Jetzt, du bist ja der Fragensteller, du bist ja auch der Moderator und das ist ja immer doof, wenn man jetzt so tut, als wüsste man mehr. Also ich finde die Frage nicht richtig. Okay. Und zwar deshalb nicht, weil du sagst, alle großen Innovationen im Digitalbereich kommen aus in den USA, das hätten wir vor 10 Jahren, hätte ich das unterschrieben und vielleicht auch noch vor 5 Jahren. Inzwischen kommen die aber alle aus Asien. Und zwar sowohl was die Hardware als auch die Software angeht. Und was wir sehen bei Mark Zuckerberg und bei Microsoft ist jetzt kann man entweder das Attribut verzweifelt oder ein letzter Versuch, dieses neue Medium, dieses neue, diese Umgebung, Lebensumgebung, die zu prägen. Und der Gegner, wir Deutschen haben in der Tat überhaupt nicht, wir haben ja nicht mal Ambitionen, irgendwie, dass wir versagen, wir haben ja immerhin schöne Kirchen und schöne Sachen, da könnt ihr ja uns besuchen kommen und wir machen alle auf Museumsführer. So kann man das ja da vielleicht ein bisschen zynisch. Aber wir haben gar keine Ambitionen, wir haben gar keine Unternehmen, außer die vielen jungen Engagierten, die versuchen und die dann irgendwie einen Antrag stellen oder so. Die Amerikaner sind vorne, aber noch weiter vorne sind ja die Asiaten, insbesondere die Chinesen, was das angeht, die eben einen ganz anderen Zugang dazu haben, die einfach nicht versuchen, irgendwie die zu sagen, ja, wenn ich das eine mache, dann kann ich das andere nicht, sondern da ist das ja alles total integriert. Ja, heißt das jetzt, dass ich sage, ich liebe China oder sowas? Nö, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich gucke nur darauf, auf die ökonomische Wertschöpfung. Ja, und ich sehe einfach, dass da Dinge passieren, weil die Fragen in dem Fall gar nicht so gestellt werden, wie sie bei uns gestellt werden. Und zwar in dem Fall nicht notwendigerweise, jetzt kommt das, ja, aber China, das ist so Datenschutz und solche Sachen. Alles richtig, ist aber nicht die Motivation zu sagen, deshalb beschäftige ich mich gar nicht mit virtuellen Welten. Ja, aber deshalb glaube ich tatsächlich, wir müssten als Europa, massiv, massiv investieren. Haben Sie gesagt, Plattformökonomien, Winner takes all oder two winner takes, take it all, Markt, den wir dort haben. Da muss jetzt was passieren, auch nicht in 10 Jahren was passieren. Dann ist ja alles verteilt. Microsoft hat irgendwann versucht, Bezos hat versucht, ein Fire Phone zu machen. Viel zu spät. Das ist alles verteilt. Wir haben Duopol, wir haben Android, also Google und Apple. Und so wird das halt auf solchen Winner-Takes-All-Märkten auch wieder sein. Und wir sind zu spät. Ja, aber vielleicht hört das ja irgendeiner in Berlin oder in Brüssel und vielleicht sagt er jetzt, das müssen wir jetzt machen. Ja.
Und dann kann man dich auch auf LinkedIn kontaktieren, du antwortest sogar. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen.
Sehr, sehr, sehr gerne. Das ist tatsächlich übrigens auch so, ich verstehe mich überhaupt nicht als der Marketing-Professor, der jetzt allen hilft, ganz schnell Geld zu verdienen, sondern das ist tatsächlich so, also ich sehe schon diese große gesellschaftliche Rolle, die da gespielt wird. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass unsere Politiker, die viel zu tun haben, ganz, aber es gibt auch welche, die sich schwerpunktmäßig mit Digitalisierung und Technologie beschäftigen, dass die eben dafür sorgen würden, dass dieses Thema virtuelle Realitäten und Metaverse, eben, dass das auf den Plan kommt, auf den Diskussionsplan kommt und man sich zumindest informiert und zumindest sagt, wo sind die Möglichkeiten, weil ansonsten hast du vollkommen recht, es wird alles uns vorgegeben und wir können dann entweder sagen, wir lehnen es ab, wir verbieten es einfach alles oder wir nutzen das, was uns die Amerikaner oder die Chinesen entsprechend dann so an Technologie und Plattformen bieten.
Wie schätzt du das auch in der Hochschullandschaft ein? Also ich meine, ihr habt jetzt vorgelegt, ihr habt das Experimental Reality Lab gegründet. Ich nehme die Frankfurt School in Frankfurt auch immer sehr, sehr häufig rund um das Thema Blockchain war, die TU München sicherlich. Wie schätzt du das allgemein in der deutschen Hochschullandschaft ein? Wie weit seid ihr und wie weit ist allgemein die Universitätsszene?
Ich glaube, was wir in den Hochschulen merken, ist das Gleiche, was wir in der Gesellschaft merken. Wir leben einfach im Zeitalter dieser radikalen Disruptionen, muss man das ja nennen, durch technologische Möglichkeiten angetriebene digitale Disruption von allem, was wir so kennen. Und das führt auf gesellschaftlicher Ebene dazu, ein großes Problem auch, dass die Gesellschaft sich total aufspaltet in eben ja diejenigen, die das nicht wollen, dann diejenigen, die das nicht mehr können und diejenigen, die so gerade so versuchen mitzukommen und dann die vorne mitfahren. Und das hat große soziale Probleme logischerweise. Und in Hochschulen haben wir das auch so, dass eben ein kleiner Teil da sehr rege ist, auch wirklich versucht, es gibt halt im Moment keine Geldmittel dafür, keine richtigen, ja. Das heißt, woher kommt denn jetzt das Geld für Hardware? Wie will ich denn experimentieren, wenn ich keine Hardware habe? So, und das kann ich schon mal nicht machen, aber da gibt es wirklich eben, da bilden sich dann Netzwerke von Leuten, die probieren wollen, immer mehr. Heute habe ich gerade eine Mail von einem Kollegen bekommen, der gesagt hat, Mensch, wir wollen das auch machen, was ihr da macht, da im Marketing. Wir wollen das in der Informatik, wir wollen das auch machen. Und das ist richtig. Da gibt es ganz viele, also die gute Nachricht, es gibt tolle, wirklich tolle, moderne, nach vorne guckende, die Probleme im Blick haben, aber zukunftsoffene Leute. Gleichzeitig ist natürlich so, dass eben auch, sagen wir, realistisch ein Gutteil des Studiums sieht heute noch so aus, wie er, weiß nicht, wann du angefangen hast zu studieren, aber so ähnlich sieht er immer noch aus. Und ich befürchte, dass eben das auch in 10 Jahren immer noch so sein wird, weil eben da inzwischen viele sich auch einfach rausziehen aus dieser Sache. Ich finde, das dürfen wir nicht, aber andererseits können wir auch nicht, glaube ich, auf alle warten. Insofern müssen wir dann gucken, wie bauen wir Formate, arbeiten wir mit Piloten. Inzwischen ist es eben so, es gibt, und das ist die große Gefahr, ist immer so, Disruption passiert immer von außen, nie von innen. Unternehmen versuchen, Organisationen versuchen, da mitzuhalten. Kommt also von außen. Das heißt, jetzt gibt es in den USA gibt es diese ersten eigenen VR-Highschools. Es gibt digital natürlich schon ganz viele Anbieter, die außerhalb des klassischen Bildungssektors sind. Coursera zum Beispiel, die eben, und meine Mitarbeiter machen Kurse bei Coursera. So, das ist so, das müssen wir akzeptieren. Und da wird vermutlich ganz viel kommen und die Bedeutung der staatlichen Universitäten, auch die Einflussnahme der staatlichen Universitäten und wahrscheinlich sogar auch der Schulen, wird das reduzieren. Damit, ja, das kann man als gut sehen, kann viel passieren, aber es kommt natürlich auch Player dann auf, die vielleicht, ja, eigentlich manchmal wäre es besser, wenn wir es selbst machen würden.
Ja. Spannend. Ich möchte nochmal zurückspringen auf wirklich das, was ihr im Experimental Reality Lab bei euch tut. Und ich habe auf der Website auch zwei verschiedene Handlungsfelder oder Anwendungsbereiche gesehen. Future of Work, Future of Customer Co-Production, Future of Events, Future of Education und Future of Social Life. Insbesondere zwei interessieren mich ganz besonders. A, das Thema Future of Work und Future of Customer Co-Production. Vielleicht einmal in das Thema Future of Work reingezoomt. Ich meine, wir erleben alle seit circa 2 Jahren, wie eine hybride Arbeitskultur aussehen kann. Wir sehen alle, wie asynchrone Arbeitsmethoden heutzutage aussehen können, weil wir es auch durch den externen Schock lernen mussten. Welche Rolle spielt VR neben, ich kann mein Meeting jetzt einfach mal auch mit einer VR-Brille machen und dann bin ich im Metaverse, noch für die ganze Experience einer Kultur von Unternehmen? Was glaubst du?
Red das nicht so klein. Wir können unser Meeting mal in der VR machen. Das ist eine massive Disruption, die ich machen kann. Das ist nicht mal, oh ja, wir sparen jetzt mal Reisekosten, weil die großen, wichtigen Reisen, der CEO aus X kommt nach Y, das wird es auch weitergeben. Aber es gibt eben ganz viele, auf ganz vielen Ebenen kann man Meetings machen, die man im 2D-Homeoffice gar nicht machen kann. Jeder von uns, dieses wunderbare Konzept Zoom-Fatigue, hat der Kollege Balinson aus Stanford, hat das sozusagen geprägt. Ja, das ist ein zentraler Herausforderung. Jeder von uns kennt das und wir gucken auf alles mögliche andere. Ich sehe auf meinem Schreibtisch, was hier so alles liegt und wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann werde ich abgelenkt und konzentriere mich gar nicht mehr auf den Podcast hier, sondern mache irgendwie, so kennt man das aus ganz vielen Meetings. Ja, und dann irgendwann fällt leider mein Monitor aus, also meine Kamera aus und kannst mich gar nicht mehr sehen und hörst mich aber auch gar nicht mehr. So kennen wir das. Und es ist etwas, wir glauben und wir sehen, dass wir einfach wollen herausfinden, was heißt Future of Work, heißt eben tatsächlich, ich treffe mich, ich setze mich zusammen. Ich habe soziale Meetings mit Kollegen, mit anderen innerhalb der Organisation, aber sozusagen in virtuellen Räumen. Und das, auch da ist dann die Frage, mache ich das eigentlich am Rechner, also die klassische sozusagen 2D-Umgebung, indem ich da wie so im Spiel halt durchgehe, oder mache ich das mit einem Virtual Reality Headset oder mache ich das in hybride Lösung oder so. Mhm. Das ist etwas, das ist eine, ich sehe halt das für eine radikale Veränderung. Ich kenne verschiedene Anbieter, die dort Welten bauen, die diese Collaboration Spaces bauen. Das reicht eben von ja, finnisch anmutenden, wunderbaren Gebäuden in Wäldern bis hin zu deutsches Startup baut so Scaramanga heißt die Insel, auf der das gemacht wird, nach dem James Bond ahne ich mal, das damit zu tun hat, wo der Mann mit dem goldenen Colter sein finales Duell hat. Ja, und da finde ich, die Sonne geht unter, da habe ich mein Workmeeting, da mache ich das. Das finde ich schon sehr radikal, das zu tun. Was wir überhaupt nicht wissen, und das ist so etwas, was wir am Lab wollen, ist, wann macht das Sinn? Mit wem macht das Sinn? Was ist wichtig dabei? Es gibt viele Anbieter, die solche Sachen machen. Was spielt eine Rolle? Wie muss das Design sein? Manche finde ich relativ langweilig, manche finde ich inspirierend. Ist das nur der Professor? Ist das ein Erfolgsfaktor? Was kommt dabei raus? Das ist so eine Meeting-Geschichte. Aber Future of Work heißt eben aber auch, dass ich Trainings mache. Ja? Unternehmen trainieren für ein Training. Ich meine, jeden Tag werden in Unternehmen Millionen Menschen trainiert, ausgebildet, weitergebildet. Und das über digitale Kanäle zu machen, so, und vielleicht auch in physisch, muss ich da erst hin und so weiter. Ich setze das Ding auf, habe eben dann bestimmte Module, bestimmte Elemente, die ich tatsächlich vor Ort machen kann. Ich kann mich umdrehen, Spatial Audio, eines der geilsten Sachen, die es gibt. Ja, nicht mehr ich sag was und alle hören zu, so, sondern ich drehe mich um zum Kollegen und sage, sag mal, findest du es auch so langweilig? Ja, und wir lästern beide, ja, niemand hört uns zu. So ist das im Leben nun mal. Das machen die Studenten in der letzten Reihe bei mir ja auch. Ja, das ist ja auch das, deshalb so, und die Alternative ist eigentlich nur bei Zoom, ist nur still, gar nichts mehr. Und das ist keine gute Alternative, weil im Lästern liegt natürlich auch wieder die Kraft, weil der andere sagt dann, du, aber ich finde eigentlich das ganz, ganz interessant, hast du mal drauf geachtet? So, aha, muss ich mal drüber. So, all diese Dinge, das heißt, da ist unheimlich viel Bewegung, was was eigentlich alle sozial, also alle Bereiche in Organisationen, bei denen es um soziale, wo soziale Prozesse, das Miteinander von Menschen eine Rolle spielen. Und das ist das, was uns interessiert. Glauben Sie kein, oder an die Zuhörer, ja, glaubt keinem, der euch sagt, das sind die drei Erfolgsfaktoren, die man bedenken muss. Das weiß im Moment einfach noch gar keiner. Das ist alles im Moment anecdotal evidence, wie wir das nennen. Das heißt, da hat einer was gemacht und das hat ganz gut funktioniert und deshalb muss das so sein. Aber das ist im Moment tatsächlich etwas, das versuchen wir rauszufinden. Dafür sind wir ja dann auch so Wissenschaftler und versuchen da Lösungen zu finden auf diese Frage, die sehr, sehr gut ist und sehr kompliziert ist.
Ja. Ich muss mich aber dann natürlich dennoch fragen, wie sieht die Adaption aus? Weil wenn ich jetzt gerade auf Future of Work gucke und gucke, in welchem Tempo auch etablierte Unternehmen, vielleicht auch größere Unternehmen, die langsame Prozesse haben, jetzt sich schon mit Themen schwer tun, wie ich führe Teams ein, ich gehe in ein Zoom-Meeting, übrigens Google Meet kann ich nicht, wir müssen wieder auf den Zoom. Ich meine, das sind einfachste digitale Hausaufgaben, ohne das jetzt zu sehr werten zu wollen.
So würden wir das sehen.
Wenn wir daran scheitern, wie sieht die Adaption aus? Also wann werden wir wirklich an den Punkt kommen, wo wir das als ernstzunehmende Alternative für den Arbeitsalltag erleben werden?
Ja, das die Antwort ist ganz klar. Bei einem wird das gar nicht passieren und bei anderen wird es passieren. Und dann reden wir in ein paar Jahren und sagen, was ist eigentlich aus denen geworden, die das nicht adaptiert haben? Und jetzt können wir einfach sagen, gucken wir mal in der Wirtschaftsgeschichte zurück und jetzt gucken wir uns an. Der ganz wunderbare Schreibmaschinenhersteller Olympia, deutsches Vorzeigeunternehmen, Unternehmen wie Grundig und so weiter, ganz legendäre deutsche Unternehmen, Marken, die gibt es höchstens noch als Markenhüllen, die inzwischen in der Regel Asiaten gehören, die quasi das aufgehofft haben und die jetzt so tun, findet man in irgendwelchen Kauflandprospekten und so, nicht? Also da solche Marken, die da jetzt auftauchen. Das ist, glaube ich, die Konsequenz. Wenn man das nicht macht, dann kann man immer machen. Als Unternehmer kann man immer sagen, ja, machen wir mal nicht. Das kann gut gehen, wenn es eine Schlüsseltechnologie ist, die dem anderen produktivere, kreativere Ergebnisse ermöglicht, dann wird diese kreativeren, produktiveren Ergebnisse auf den Markt bringen und der Kunde wird dann gar nicht fragen und sagen, du, ich verstehe das, dass du diese Technologie ablehnst und deshalb kaufe ich auch weiterhin deine jetzt inzwischen inferioren Produkte. Nein, das wird er natürlich nicht machen, sondern wird einfach wir wollen die besten Produkte, günstigsten Preise und fertig, und so werden wir das machen. Das ist das Risiko, darüber reden wir. Wer das nicht macht, sozusagen fällt zurück. Ja, also das ist die Sache. Wie können Unternehmen das machen? Ja, Riesenthema, ganz große Herausforderung. Erster Schritt, meine allgemeine Statement, habe ich glaube ich schon mal so ein bisschen gesagt, so ein Ding organisieren und aufsetzen. Und daran scheitern schon einige. Ich habe schon mit Unternehmen, mit Managern gesprochen. Das ist dann daran gescheitert, dass der Beschaffungsprozess so war. Das ist ja die im Moment meistens verwendbare und beste, günstigste und leistungsfähigste Brille. Dort ist diese Quest, die kommt ja von Facebook oder jetzt Meta. Oh, Meta, nee, das geht nicht. Das ist schon ganz schwierig. Allein schon aus Datenschutz, ganz schwierig. So, und dann ist das natürlich so, das ist nicht so richtig der Weg, statt das zu merken, dass dann die Prozesse umgestellt werden müssen. Einige Unternehmen, also ich weiß zwar Accenture, hat irgendwie im Dezember letzten Jahres haben irgendwie 60.000 Brillen für ihre Mitarbeiter. Für alle Onboarding-Prozesse haben sie 60.000 dieser Quests gekauft. So, ja, und die sind mit Microsoft ganz dicke, nicht mit Facebook. So, und warum, die machen das und andere sagen, So, und dann merkt man aber jetzt, was passiert da? Und meine Sache ist, macht das, probiert das aus, dann merkt ihr, was die Regeln sind. Ne, was funktioniert da und was funktioniert da nicht? Und dann kann man ganz anders Gespräche führen, wie wir beide das jetzt führen, als wenn man die führt und sagt, ich habe gerade ein Grundstück im Decentraland gekauft. und dieses, ne, so, und dann, mein Punkt ist dann immer Decentraland, das ist gut, finde ich toll, dass du das machst. Finde ich auch schön, dass du es ausprobierst. Aber hast du denn auch eine Idee, wie man sich eigentlich im Metaverse bewegt? Ne? Und dann kommt Schweigen häufig und sagt, ja, das weiß ich jetzt auch nicht so genau, wie man sich da bewegt. Aber man geht doch zu Fuß oder wie macht man das? Ne? So, nee, man teleportiert sich. Und beim Teleportieren ist das jetzt mit den Räumlichkeiten ja nicht ganz so wichtig. Und wenn das mit den Örtlichen nicht so wichtig ist, dann fragt man sich natürlich, warum hast du jetzt für das Grundstück neben dem bekannten Rapper da so viel Geld bezahlt? Also das sind so Fragen, das fällt einem dann auf, das wird einem dann erst klar. Wusste ich alles auch nicht. Aber wenn man das probiert, ja, und sagt, wie gehe ich eigentlich jetzt hier von A nach B? Ja.
Ich finde gerade so das Thema Future of Work in dem Kontext so relevant und deswegen habe ich es auch zuerst ausgewählt, weil ich glaube, dass viele Unternehmen auch gar nicht mehr so den Druck vielleicht auf Produktinnovationsseite sehen, sondern vor allem auf der Seite, wie gestalte ich eigentlich eine nachhaltige Arbeitskultur? Wir reden über Dinge wie Fachkräftemangel, wir reden über diesen externen Beschleuniger Corona und auf einmal ist das Thema Future of Work nicht mehr irgendwie das Nebenthema, was in einem Projektteam von drei interdisziplinären Leuten irgendwie zusammengeführt wird und was alle 6 Monate mal an den CEO berichten darf, sondern auf einmal sehen wir, dass Future of Work die Agenda bestimmt vom Unternehmen. Und wenn da die Lösung des Metaverse oder ein Teil der Lösung zu beitragen kann, wenn wir über Einstellung global reden, ja, ich kann vielleicht auch von hier aus für Adobe in San Francisco arbeiten, dann ist das ja ein ganz neues Ausmaß, in dem wir uns beim Thema Fachkräftemangel, Arbeitskultur etc. stellen müssen.
Das ist definitiv so. Und man dahinter kommt, dazu kommt eben auch, dass jetzt durch die radikale Spreizung der Gesellschaft im Adoptionsverhalten von neuen Technologien, eben wenige vorne, manche ganz abgeschaltet und so weiter, das hat natürlich führt dazu, dass, wenn man das noch verbindet mit der Verteilung von Talent, unter Menschen, die genauso gespreizt ist. Wir haben ja immer, also jedes Jahr im Master haben wir ungefähr 80 bis 100 neue Studierende. Und da ist es eben so, dass, wenn du mich jetzt fragst, wie ist denn da so die Verteilung der Talente, dann gibt es eben viele gute, sozusagen, aber nur relativ wenige wirklich herausragende. So, und da ist der Unterschied eben schon relativ groß. Und wenn ich das jetzt kombiniere, ich brauche herausragende Leute, ja, die aber auch da in diesen Bereichen vorne dabei sind, dann wird das ganz dünn. Und dafür, ja, wenn ich mir vorstelle, mir würde jetzt einer sagen, ja, wir haben jetzt auch Zoom, ne? Wir haben jetzt auch Zoom, mit dem treffen wir uns dann immer, wo ich halt denke, ja, und kennt ihr denn auch Workrooms, also macht ihr das denn auch? Ja, einen Arbeitsraum haben wir auch, also da können wir auch treffen. Ne? So, nein, ich meine Workrooms, also ich meine ach so, nee, das lehnen wir ab, das ist ja von Facebook. Ne? So. Also das ist ein Riesenunterschied, was Talent angeht, das kann, würde ich genauso sehen, auch da die große Bitte an Manager eben aufzumachen, einfach den Kopf aufzumachen und nicht zu sagen, das geht nicht, das ist doof, sondern zu sagen, die Frage zu stellen, wo schafft das denn Nutzen? So wie ich von meiner Kundenseite her muss ich da genauso von der Mitarbeiter, von der Unternehmensseite her kommen, wo kommen die besseren Lösungen raus? Wo sind die Leute auch glücklicher? Macht das mir Spaß? Und ich war, genau wie die Studierenden, ich war nach meinem Seminar, was übrigens nichts anderes ist als ein Workmeeting, ja, der sozusagen einer, der erzählt und die anderen, die zuhören, aber die miterzählen dann. Und wenn die am Ende begeistert sind und sagen und die Daumen nach oben zeigen und sagen so und lachen, ich weiß nicht, wie das so ist, bei deinem Studium gewesen ist, aber so Daumen nach oben zum Prof und Lachen und Freude, das ist auch in den physischen Welten jetzt nicht das, was ein Studium üblicherweise erstmal charakterisiert.
Nee, das habe ich auch so erlebt. Aber zweite Facette, die ich jetzt vielleicht auch als letzte Facette von heute noch einmal gerne aufmachen wollen würde, wäre Future of Customer Co-Production. Customer Co-Production, das musst du mir erklären.
Co-Production heißt einfach, das ist ja eine der großen Dinge, die mit der Digitalisierung gekommen sind. Vorher war es ja immer so, der Unternehmer hat sich was ausgedacht und der Kunde hat dann mit dem Geldbeutel abgestimmt, ob das gut ist oder nicht. Und das sind ja Zeiten, wahrscheinlich haben jetzt Hörer, die jetzt denken, was, so war das mal? So ist das natürlich nicht mehr, weil heute will jeder mitgestalten und gestaltet eben auch mit. Und wenn ich mir, ganz Social Media basiert darauf, Co-Produktion, ich meine, was macht der Zuckerberg denn schon? Die haben da mal ein bisschen was gebastelt, ja, geben so ein paar Stimuli da rein und that's it. Und den Rest machen wir. Wir füllen alles mit Content auf. Ja? Wir co-produzieren unser Fernsehprogramm. Früher war das so, wir produzieren, co-produzieren unsere Zeitung. Die Zeitung, die inzwischen, wir sind die Kuratoren. Ob das jetzt immer gut ist oder nicht gut ist, ist was anderes. Aber wir co-produzieren. Ja? Und das ist eine radikale Veränderung. Und das ist etwas, was im Metaverse natürlich eine dritte Dimension bekommt. Da gibt es zwei unterschiedliche Ansätze. Die einen sagen, du musst, um zu uns zu kommen, musst du bezahlen. Und dann gibt es die sagen, wenn du zu uns kommst, kriegst du was. Na, das ist der Unterschied. Decentraland zum Beispiel sagt, bei uns musst du erstmal ein Grundstück kaufen. Das ist das Geschäftsmodell. Zuckerberg sagt, bei uns kriegst du Unterstützung, wenn du hier was aufmachst. Na, also wenn jetzt junge Unternehmer sagen, was soll ich da eigentlich tun, dann ist Meta ist ganz begierig danach, dass man Werte schafft, also spannende Angebote schafft in deren Horizon-Welt. So, das, weil die natürlich genau wissen, das ist eine Plattform, es wird ein Wettbewerb der Plattformen werden dann und da wollen sie entsprechend mitspielen. Das heißt, wir gucken uns im Grunde an, wie man im Grunde den Wert, den ein Kunde, denn der Kunde hat ja nicht nur einen Wert darüber, dass er bezahlt, sondern dass er eben Wert selbst auch für andere Kunden schafft, ja, indem er Daten schafft, aber vor allen Dingen auch, indem er halt wirklich jetzt physisch was baut, also physisch nicht, aber virtuell entsprechend was baut. Das finden wir sehr, sehr interessant. Wie kann man das stimulieren? Ich meine, jeder, der jetzt wahrscheinlich werden die Zuhörer eher nicht in der Schülerzielgruppe sein. Wer weiß. Aber die werden natürlich jetzt gelangweilt sich abdrehen und sagen, ich mache überhaupt nichts, wenn ich nicht mitmachen darf. Ne? Also das ist ja der Erfolgsrezept aller YouTuber, aller Twitcher, aller Robloxer, aller Fortniter. Da wird mitgemacht. Das ist das, was die Leute hält. Nur rumsitzen, still sein. Ja, ich habe was beizutragen. Und das ist etwas, das wird alles verändern, wenn diese Jungs und Mädels, wenn die erstmal in die Arbeitswelt kommen, dann werden sich sowieso alle total umschauen. Ja? Ja. Weil Co-Produktion ist so ein Riesenpotenzial. Wenn man das Schiff sozusagen hebt, wer das Schiff hebt, hat einen ganz großen Vorteil.
Das passt jetzt nicht 100% zum Metaverse, aber kommt auch aus diesem etwas breiteren Kontext des Web3, und zwar der Use Case von Adidas und Prada als NFT. Adidas und Prada haben zusammen eine Kollaboration erstellt, wo ich als Einzelperson letztendlich zu diesem Bild, was als NFT erstellt wurde, beitragen konnte. Wir sehen auch dieses Phänomen Co-Produktion, und ich glaube, das hat vor allem auch riesige Implikation auf das Marketing, weil ich mich natürlich auch als Person, die daran partizipiere und vielleicht sogar noch dieses NFT dann bekomme und irgendwie auch Ownership habe, also Eigentum daran besitze. Wie bewertest du das auch aus Marketingperspektive, wie sich Marken dort positionieren können?
Faszinierend. Und it's an open world, ja, also das ist tatsächlich so, die Bücher sind nicht geschrieben, werden wahrscheinlich auch nie geschrieben als Bücher, aber das ist, entweder kriegen jetzt alle Krämpfe und sagen, oh Gott, wie viel der Auflage habe ich hier noch sitzen, die hat mir bisher immer geholfen, das ist halt nicht das Richtige. Also es gibt meines Erachtens verschiedene, was kann ich als Markenanbieter tun? Ich kann dahin gehen, wo die Leute sind. Ich kann ein Geschäft eröffnen. Ich kann denen entsprechend meine Produkte physisch oder digital anbieten. Das kann ich alles machen. Ich kann Ihnen auch sozusagen die gespiegelten, die virtuellen Varianten meiner physischen Existenz geben. Marken funktionieren deshalb, weil sie ein Teil sozusagen unserer Identität sind, weil wir uns darin ausdrücken, weil wir entsprechend, wir sind unsere Marken. Die Marken helfen uns rauszufinden, uns, sozusagen, wer wir eigentlich sind und uns auszudrücken. Und natürlich will ich das im Virtuellen dann auch, wenn ich dann entsprechend in Altspace einen Vortrag halte, wenn ich da herumlaufe, wenn ich in Glue ein Workmeeting habe mit anderen Leuten, dann möchte ich natürlich auch so sein, wie ich mich selbst sehe. So. Und da möchte ich vielleicht noch eine Brille aufsetzen, die eben von einem bestimmten Anbieter ist, die so ist. Und das ist ein ganz relevantes Thema. Das für mich ist ein, das ist das eigentliche Thema für NFTs übrigens. Ne? Also das ist, dass ich virtuelle Produkte anbiete, die kein anderer kopieren kann. NFT ist Kopierschutz, meines Erachtens so. Das ist der eigentliche Wert, ich kann Marken anbieten, ich kann Sinn stiften, ich kann das auch im Digitalen. Mein Hoodie, den ich immer in Altspace anhabe, den habe ich dann auch tatsächlich, den hat meine Frau irgendwann für mich auch im wirklichen Leben erstanden und den ziehe ich jetzt manchmal auch im wirklichen Leben an, nicht? Also das ist ja, kann man sagen, das ist ja Spielerei und so. Nein, das hat natürlich was damit zu tun, Konkurrenz schaffen von virtuellen Identitäten und physischen Identitäten. Darüber hinaus ist dann so, gut, ich kann was verkaufen, das ist alles gut. Aber Co-Produktion heißt, ich kann Werbung machen, natürlich, das kann ich auch machen. Aber das Tollste ist ja, wenn ich etwas schaffe, wo die Leute hingehen, also und wo sie mitspielen können, wo sie mitbauen können. Ja, wenn ich das schaffe, dass Leute sich mit meinem, quasi meine Bausteine nehmen, meine Blöcke nehmen und mit denen selbst rumspielen, dann ist das ja das Beste, was eine Marke eigentlich anbieten kann. Ja, das ist das größte Engagement, was eine Marke schaffen kann oder aufbauen kann. Verizon hat in Fortnite eine Metaverse-Variante oder eine Welt sozusagen des Metaverse, die in dem Fall eben noch nicht über VR-Headsets, sondern über den Rechner so zugänglich ist, aber ansonsten alle Elemente davon denen eben auch hat. Und in dem Fall ist es so, dass die gemacht haben, die haben so ein Stadion nachgebaut, was es auch in Wirklichkeit gibt. Und okay, da gehen die Leute hin und gucken sich das an, aber die Leute machen da halt, wie in Fortnite immer, natürlich auch ordentlich Blödsinn damit. Ja, die machen da irgendwie, bringen da irgendwie ihre Sachen da rein, bauen da selbst was, stellen da irgendwas hin. Das ist faszinierend. Ja, das heißt nicht nur, oh, ich gucke mir das jetzt mal an, hier, ich schaue mal hier, aha, so ist das, aha, das ist schön, schön, sondern ich kann da hingehen und es ist eine große Spielwiese. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Jüngeren zumindest sehr, sehr schätzen. Und ich bin sicher, dann sich bedanken werden in Gestalt von Markenloyalität. Ja.
Thorsten, das finde ich ist ein echt nochmal guter Appell am Abschluss, warum es sich lohnt, mehr in das Thema Web3, Metaverse, NFT und so erstmal sich weiterzubilden und b, dann natürlich auch Zeit und vielleicht sogar Kapital zu investieren. Ich danke dir schon mal echt für deine Zeit. Ich finde es super, super schön zu sehen, mit welcher Begeisterung du dabei bist und lasse dir nochmal das letzte Wort.
Ich zeige hier, das sieht man nicht am Höhe sozusagen, aber genau, ich zeige noch einmal, ich würde noch eine Sache gerne sagen, ein Plädoyer, ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, ich würde es trotzdem noch ein drittes mal sagen. Lasst euch nicht sozusagen den Spaß und die Motivation und die Neugier austreiben von Mufflern, die der Meinung sind, das geht nicht oder das darf man nicht und so weiter, sondern probiert das aus, dass irgendwo kriegt man so ein Headset her, probiert das aus und guckt, was ihr damit anfangen könnt. Und wichtig ist nicht nur einmal eine Stunde, sondern eben, weil, ja, und nicht alleine, weil das Metaverse ist nur deshalb interessant, weil es eine soziale Plattform ist. Das heißt, da muss ich was mit anderen zusammentun, wenn ich, wie der der Autor bei TM3, wenn der sagt, das war so langweilig, das steht auch in der Überschrift, das war so langweilig im Decentraland, dann heißt das, er hat eigentlich den Kardinalfehler gemacht, er ist da alleine durchgelaufen. Und das ist nicht das Metaverse, alleine durch irgendwelche Gegenden zu laufen, sondern Metaverse heißt, mit anderen zusammen Dinge machen, die Spaß machen oder sonst einen voranbringen. Ich würde einfach nur dieses Plädoyer gerne loswerden, habe ich jetzt deutlich gemacht, sagen, probiert es aus, sozusagen, ich verdiene daran nichts, ja, deshalb da ist keine Sache dabei, aber ich glaube, wir als Gesellschaft brauchen diese Neugier, die dann sich hoffentlich in tolle Ideen und in tolle Lösungen und tolles Marketing am Ende dann ausdrückt. Das wollte ich unbedingt noch loswerden.
Perfekt. Perfekter Appell am Ende. Ich wiederhole auch nochmal meinen Danke, weil ich glaube, der Appell hat es echt nochmal zum Ausdruck gebracht, wie wichtig es ist, auch nach vorne zu schauen und zu gucken, wie ich Dinge auch aktiv verändern kann, gerade aus einer Generation. Ich meine jetzt, ich bin 24, aus einer Generation, die vielleicht noch nicht so viele Möglichkeiten der Mitbestimmung hatten, was so die traditionelle Wirtschaft angeht, und das Metaverse und das Web3 einfach extrem große Möglichkeiten bereithalten für das, was alles noch kommt. Thorsten, an der Stelle danke dir und bis dann.
Luis, vielen Dank. Danke.